Im Rettungsdienst trifft man ja immer auf alle möglichen Situationen und dabei wird von uns verlangt, egal wie ungewöhnlich der Einsatz doch ist, professionell und ernst zu bleiben. Ich erlebe in meinem Einsatzalltag auch immer vieles, bei dem ich so denke, das glaubt mir keiner. Mein geschätzter Kollege aus Köln, der Luis AK 5 Sprechwunsch, ist auch wieder mit dabei.
Wieder mit dabei.
Genau.
Aber ja, genau. Also die Idee für heute kam tatsächlich, nachdem ich jetzt letztens wieder einen Dienst hatte. Es waren nur 3 Einsätze, aber die haben völlig gereicht, um völlig resignierend nach Hause zu gehen, weil ich mir schon wieder dachte, was ist da hier schon wieder los eigentlich?
Und ich bin der Meinung, das liegt am Wetter, weil wir in den letzten 3 Einsatztagen auch, meine Kollegen schreiben mir jetzt gerade auch andauernd skurrile Sachen, weil sie sagen, Chris, das glaubst du nicht, was hier passiert ist. Irgendwie ist gerade der Wurm drinne. Also vielleicht liegt es ja daran oder irgendwas.
Ich glaube auch, dass es am Wetter liegt.
Streut die Sonne wieder irgendwas oder steht der Mond falsch?
Müsste ich mal wieder jetzt in meine Statistik reinschauen.
Ja.
Aber genau, irgendwas ist auf jeden Fall ganz strange mit den Menschen.
Ja, du kämpfst mit Allergien plötzlich auch noch. Unser Vollallergiker sind wir ja beide eigentlich.
Ja.
Genau, also heute ist irgendwie der Wurm drin. Ihr habt uns auch einige Sachen geschrieben, weil du ja in deine Story gepackt hast. Schreibt einfach mal was dazu und was dabei rauskommt, das hört ihr gleich.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Aber bevor ihr das hört, eine wichtige Ankündigung. Und zwar, wir werden es bald nochmal intensiv auf allen Kanälen streuen. Ihr trefft uns bald wieder live und in Farbe. Und zwar nicht nur beim Podcast-Festival des Bayerischen Rundfunks und auch nicht bei unserer Podcast-Tournee. Nein, auch in Dortmund, mitten im Pott, im Ruhrpott. Und zwar am... Jetzt muss ich selbst mal gucken. Wann war das?
Du meinst die 112 Rescue?
Die 112
Rescue. Die findet vom 14. bis 17. statt. Und ihr werdet uns da
16. sehen. Bis 17. bin ich da.
Das genau. Sind wir auf jeden Fall da. Aber ihr könnt natürlich schon vorher mal umher gucken. Ne? Die Tage vorher wird natürlich viel aufgebaut sein. Es ist diesmal für alle was da. Also Katzschutz, Brandschutz, Rettungswesen, alles dabei. Und wir sind gespannt, euch wieder zu treffen und den ein oder anderen Dialog auch zu führen. Mit euch.
Ich bin gespannt, ja.
Ja, es wird bestimmt auf jeden Fall lustig. Und du hast es schon angesprochen, der Termin steht ja jetzt fest, Bayerisches Rundfunk-Podcast-Festival. Am 10.10. um 20 Uhr sind wir nämlich im Z-Bau in Nürnberg zu sehen. Die Karten gibt es aber erst ab dem 12.06. um 12 Uhr da. Schnell sichern. Den Link können wir euch noch nicht schicken, aber sobald er da ist, geht es natürlich in alle Stories rein und dann könnt ihr ganz schnell die Karten kaufen. Es sind nicht viele Plätze da.
Ist wahrscheinlich wieder über Ticket.io. Wo mir einfällt, auf der Redmobil, ja, da ich hatte, also man muss ja sagen, Redmobil ist ja auch was, was Zutrittskarten anbelangt, irgendwie Mittelalter. Also man muss ja immer als Aussteller einen Zettel mitführen, Ausstellerausweis. Und wenn du den vergisst, brauchst du nicht denken, dass du mit einem Foto oder sonst was weiterkommst. Und an einem Morgen, wie sollte es anders sein, habe ich es natürlich vergessen gehabt, diesen Zettel. Und dann kam der Schrodi, der von der HDG kam, rein. Ich kam aber dann nicht rein. Und dann haben sie den Chef hier von Ticket.io geholt und der meinte, nee, ab 9 Uhr erst.
Oh.
Und dann meine ich, aber ich habe das einfach nur vergessen, ja. Ich kann auch gerne zum Stand gehen, gucken, ob es da liegt, dann bringe ich das. Und dann war das ein Hin und Her und Hin und Her. Und jetzt rückblickend hätte ich ihm, glaube ich, sagen sollen, wissen Sie was? Unsere Show können Sie direkt von Ihrem Server runternehmen. Die gibt es jetzt nämlich woanders. Ja? Die gibt es jetzt bei Eventim, wenn Sie mir so frech kommen.
Ja. Ja, genau. Also gleich mal wegmachen. Wir gehen zu Stage und zu Eventim machen das da. Mal so reingeguckt. Ne? Ich habe ja überlegt, welche Stadt denn so am meisten Karten schon so kaufen würde und hätte nicht gedacht, dass in München schon echt viele, viele Karten weg sind.
Hätte ich schon gedacht.
Ja.
Also
krass.
Genau, München war jetzt das Einzige, was wir noch, wir sind ja den Süden Deutschlands, sind wir uns ja noch so ein bisschen schuldig geblieben.
Stimmt.
Aber genau, in Berlin waren wir natürlich auch noch nicht, im Osten sind wir auch noch was schuldig, also Berlin, München und Köln natürlich.
Das war dann bald. Ich habe mir die Webseiten auch angeguckt, so von den Locations, also richtig schicke Sachen. Ja, da können wir ordentlich was machen für das, was wir da so schon im Sinn haben, was wir mit euch machen, wird es auf jeden Fall cool. Und da freuen wir uns drauf. Die Tickets kriegt ihr natürlich immer noch im Link. Seht ihr unten übrigens in den Shownotes.
Und,
ja,
wir haben da einen Link. Und wir werden dann auch mal Werbung machen demnächst. Also irgendwie, man kommt einfach zu nichts. Ich habe jetzt Ewigkeiten gebraucht. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich jetzt mal ein Querformat-Video geschnitten und habe festgestellt, es ist was ganz anderes, als ein Hochformat-Video zu schneiden. So ein bisschen über InShot. Das hat nichts zu tun mit Also das ist echt krass, ne? Also mein lieber Gesangsverein.
Wir sind euch ja immer noch das Main-Kinzig-Kreis-Video schuldig und darum geht's nämlich. Und der Louis hat ja jetzt auch mal so langsam Druck gemacht und gesagt, Chris, ja, wir müssen das schneiden. Und ich sah nur, 45 Minuten Post-Production machen, also 10 Minuten sind echt schon anstrengend. Und du musst ja dann wirklich in jeden Schnitt und da nochmal das Color-Grading machen. Und du hattest ja schon angefangen, die Bildschirme teilweise abzublenden. Das ist ja auch immer ein Aufwand. Ja, und dann geht's ja noch rein, dass du, ich habe ja einige Tonspuren durch eine KI gejagt, weil man die teilweise echt schlecht versteht oder schwierig versteht, wenn man den Kopf so wegdreht. Aber ich finde, das ist ganz gut gelungen und jetzt geht's in die Freigabe noch durch die Klinik und durch den Main-Kinzig-Kreis und dann kriegt ihr das natürlich auch auf YouTube. 45 Minuten, schöne Doku, also ist wirklich toll. Kann man mal.
Ich finde auch, wir haben das Beste rausgeholt, es geht direkt los. man muss ja sagen, das Mikro, das ist top, wenn du direkt in die Richtung des Mikros sprichst. So. Aber was das Mikro gar nicht mag, ist zu viel, das merke ich auf der Redmobil bei den Schnitten, zu viel Hintergrundgeräusch und zu viel, das mag das Mikro überhaupt nicht.
Genau. Ja, deswegen müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal das in Kombi nochmal mit dem Ansteckmikro nehmen. Aber das kriegt die KI echt gut hin. Manchmal klingen die Stimmen so ein bisschen digital, da merkt ihr es dann einfach. Es liegt daran, dass die versucht, wirklich alles rauszuholen, aber es geht manchmal
und nicht anders. Und wie genau funktioniert das denn
genau,
hier?
Genau, genau so. Ja. So klingt das da manchmal. Aber dann ist das halt so. Oder wenn dann irgendjemand im Hintergrund noch was reinruft und dann so blablabla. Ja, okay, gut. Das hat die KI dann nicht.
Insbesondere Leitstelle ist ja der Endgegner, weil du hast visuelle und auditive Dinge, wo du die ganze Zeit Gedanken drüber machen musst, hörst du da jetzt irgendwo eine Adresse? Ist da irgendwas Datenschutzrelevantes? Ist die Kamera gerade auf irgendwas Datenschutzrelevantem? Das ist wirklich der Endgegner.
Am besten natürlich das Intro von dir, das ist ja so ein Mix aus JP Performance und Christian Rach, der Restauranttester. So, ja, ach, Freunde, komm auch mal. Das fand ich sehr gut schon. Und,
ich fand's lustig, ich fand den Manuel Wilhelm relativ lustig tatsächlich. Hast du das gesehen, wo ich meinte, wir wollen abmoderieren?
Ja, genau. So, ups. Dann machen wir das mal. Nee, also guckt es euch an, wir wollen ja nicht mehr so viel spoilern. Ihr habt ganz viele E-Mails geschrieben und ich bin mal durch Spotify durchgegangen, weil da gibt es ja auch eine Q&A, habe ich vorher noch nicht so realisiert, dass wir darauf ja mal hingewiesen haben und ihr benutzt die schon seit Folge, ich glaube 92 oder sogar noch früher und bin da auf so ein paar Sachen gestoßen. Die Kim, die regt sich nämlich tierisch über uns auf.
Schwester Kim?
Ja, nee, sie heißt einfach nur, ich nehme Kim, sieht man auch öffentlich den Kommentar, könnt ihr mal bei den Folgen reingucken. Die hat nämlich zuerst geschrieben, ich habe mich noch nie so über eine Folge geärgert wie diese. Ich fand euren Podcast bisher super toll, aber die Folge hat mich wirklich enttäuscht, vor allem hinsichtlich eurer Meinung zur Berufsfeuerwehr. Das ist ihr erster Kommentar. Und dann haben wir ja nochmal nachgelegt mit, ich glaube, der Novellierung war das dann mit dem Rettungsdienst. Und da hat man ja dann wieder gefeuert und da schrieb sie, bitte hört endlich auf, sowas über die Feuerwehr und darauf rumzuhacken. Meiner Erfahrung nach ist die Qualität der Arbeit in den Rettungen der HEORGs weitaus schlechter als bei der Rettung der Berufsfeuerwehr. Also das wird ja das nächste Bashing hier nochmal nach Assistenzhunde und Schulsanitätsdienst.
Also das kann man sich gleich abschminken, da muss man leider aufhören, den Podcast zu hören. Ich werde nicht aufhören, fest davon zu überzeugt zu sein, dass Vollzeitrettungsdienst genauso wichtig ist wie Feuerwehr und dass das durchaus berechtigt ist, autark gesehen zu werden, auch wenn das die Feuerwehrlobby natürlich überhaupt nicht hören möchte. Aber da werde ich nicht müde werden, das an jeder Stelle zu erwähnen.
Aber wir haben es ja schon mal gesagt, die BFs, teilweise der Deutsche Feuerwehrverband, ist ja auch schon auf uns zugekommen. Auf der Messe hat er ja auch schon gequatscht mit uns und ist dann in Dialog geraten. Also da ist man vollkommen dankbar, dass hier konstruktive Kritik geäußert wurde. Wir sind ja nicht so, dass wir sagen, hier Feuerwehr ist scheiße, ne, und das ist ja unkonstruktiv, sondern dass ja immer Gehalt dahinter ist. Viele, viele andere schreiben aber auch, dass sie es toll finden, dass die Eltern mit angefangen haben, das sogar zu hören, damit sie mit euch mitreden können am Abendbrottisch. Eine Mutti liest sogar das Buch, das soll einer schreiben. Gerade andere Fragen wieder, ob wir zum Beispiel mal in Bamberg sind oder ähnlichem in der Nähe, ja, in Nürnberg am 10.10. zum Podcast-Festival.
Weißt zwar nicht, ob Nürnberg bei Bamberg liegt?
Nee, das ist Oberfranken bis Bamberg, das ist so Nordosten Bayerns und Quatsch, Nürnberg sagt, Bamberg ist Nordosten Bayerns und Nürnberg ist so westlich von Bayern, Mittelfranken.
Ja. Verstehe.
Ja, also sind schon ein paar Kilometer, ich glaube 70, 80 Kilometer auf jeden Fall weg.
Cool.
Ja, ansonsten schöne Feedbacks, vielen Dank. Ihr dürft natürlich immer weitermachen. Bei der Folge dürft ihr das auch wieder machen, ab in die Q&As. Vielleicht haben wir auch mal eine Umfrage drin. Da haben wir zum Beispiel mal gefragt beim digitalisiertesten Rettungsdienst, wie es euch so geht im Rettungsdienst. Nochmal, würdet ihr euch mehr wünschen, nachdem ihr die Folge gehört habt? Also mehr in Form von mehr in eurem Rettungsdienst. Und da schrieben die meisten, ja, ich bin schon recht zufrieden, aber es kann ruhig mehr sein. Ne? Genau, das war auf jeden Fall cool. Und auch bei mir in Rostock hat mir mein einer Kollege, der auch so ein bisschen zuständig ist jetzt für die neuen Tablets, die bei uns ja kommen sollen, gesagt, dass er es sehr imposant fand, was in meinem Kinzigkreis so abgeht und er da gerne mal zu einem Bierchen einlädt, damit wir uns darüber nochmal unterhalten. Und,
wer denn?
Der Claudius, der Claudius. Im Stab des Rettungsdienstes arbeitet. Und der hat gesagt, er fand das wirklich cool.
Kenn ich den?
Nee, du hast ihn noch nicht getroffen da. Okay. Der ist gegenüber von Christine gewesen, aber der war da nicht, an dem Tag nicht da.
Sicher? Weil da war ja einer vom Rettungsdienst.
Das ist der Rettungsingenieur, aber der war...
Ah, der Rettungsingenieur.
Ja, du hast Nils getroffen, unseren Nils, den technischen.
Nee, genau, aber du hast ja auch dich mit einem noch im Büro unterhalten, kurz.
Das war Stefan, ja. Nee, der ist noch eine andere okay, Sparte.
Noch eine Abteilung.
Richtig. Nee, aber das war auf jeden Fall cool und er freut sich auf mehr Input dazu. Und er hat versprochen, die Schnittstellen bei uns werden wohl auch bald geschlossen sein.
Oho. Rostock wird digital.
Ich bin echt gespannt. Ein bisschen aufgeregt auch. Ja.
Ansonsten gab es tatsächlich was ganz Interessantes. Und zwar, ich gucke mal, ob ich dir das schnell als Screenshot mal rüberschicken kann.
Meinst du, das ist aus deiner Story, was du da geschickt hast?
Ja, genau.
Mit dem VGH Mannheim, das habe ich mir schon selbst gescreenshottet.
Ah, sehr gut.
Weil ich das super interessant fand und mir das durchgelesen habe, auch deine Kommentare dazu. Denn das ist Verwaltungsgerichtshof Mannheim, hat ein Urteil
VGH, gesprochen. VGH, genau, Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Mhm. Also die Seite medrecht.org, die ist tatsächlich vom Professor Dr. Andreas Pitz. Wiederum über den haben wir gesprochen, eine Podcast-Folge zuvor, wo wir um das so, wo ist der Rettungsdienst, ist der überhaupt zuständig, ist er nicht zuständig und so weiter. Ist es Gefahrenabwehr oder nicht Gefahrenabwehr? Das ist der. Und der hat im Prinzip zusammengefasst, was jetzt da geurteilt wurde, weil es ging um das Thema Hilfsfrist. Und man hat wohl in Baden-Württemberg versucht, die Hilfsfrist auf 12 Minuten anzuheben. Das ist rechtswidrig, hat man festgestellt. Also es muss weiterhin 10 Minuten bleiben. Das Verschweigen der Zahlen zur Erreichung der 10 Minuten Hilfsfrist ist rechtswidrig. Was mich jetzt wundert, dass man da Zahlen verschweigt, weil auf der Rettungsdienstkonferenz noch groß gelobt wurde, dass Baden-Württemberg ja so gute Zahlen hätte. Vielleicht sind die so gut, weil man da Zahlen verschweigt, ich weiß es nicht. Dachte man sich, man geht in die Offensive, sagt, wenn man überhaupt mal Zahlen gibt, dann fragt keiner nach den Zahlen, die man nicht hat. Und was aber relativ interessant ist, die Beschränkung der Hilfsfrist auf Blaulichteinsätze war rechtswidrig. Die Hilfsfrist gilt für alle Einsätze von Rettungswagen, sodass auch alle Einsätze in den Planungen berücksichtigt werden müssen. Und das wiederum, den Punkt finde ich, dem stimme ich so, also es kann sein, dass es rechtlich so ist, aber ich stimme dem jetzt aus planerischer oder Sicht nicht zu. Weil man sagen muss, okay, wenn man das so durchzieht, dann bewegt man sich ja wieder weg von einer Tracer-Diagnosen kriegen am schnellsten alles und der Rest muss dann halt vielleicht warten, sondern hin zu einem, wenn du anrufst, hast du sofort den Anspruch, dass in 10 Minuten Rettungswagen kommt. Ja. Punkt. Und das wird natürlich zu wesentlich mehr Rettungswagen führen, die man dann in Dienst nehmen muss. Das wird die Personalsituation verschärfen und ich finde das schwierig.
Ja, am besten finde ich noch den nächsten Punkt. Die Beschränkung der Hilfsfrist auf das erste an Notfall eintreffende Rettungsmittel ist rechtswidrig, sodass der Rettungsdienst auch einen Massenanfall von Verletzten planerisch berücksichtigen muss. Erst eintreffendes Rettungsmittel. Manchmal ist es ja auch gar nicht möglich zu wissen, ob es jetzt ein Mampf ist. Na, aber dass man da dann sagt, ja, da müssen alle anderen Kräfte auch innerhalb dieser Hilfsfrist mit drin sein, finde ich echt schwierig.
Ich weiß auch nicht genau, was die damit meinen. Also meinen die jetzt... es muss ein Rettungswagen als erstes eintreffen und ab dann ist Hilfsfrist Mampf okay. Oder meinen die wirklich, dass jeder Patient auch an der gleichen Einsatzstelle den Anspruch hat, in 10 Minuten ein Fahrzeug zu bekommen? Weil wenn die das meinen, dann muss ich sagen, wie willst du denn das planerisch in irgendeiner Form umsetzen?
Dann müsstest du immer eine SEG vorrätig haben, die jederzeit da sitzen und denken könnten, es geht jetzt los. Ne? Also wenn die rausfahren, dann sitzen die auch sofort drin und oft ist es ja nicht so. SEGen werden ja manchmal aus Feuerwehrleuten auch mit zusammengepackt werden oder auch alarmiert von zu Hause aus, ne, wenn es eine Ehrenamtliche ist. Also das wird wirklich spannend, wie man das bewältigen möchte.
Aber wenn man natürlich schlau ist jetzt in Baden-Württemberg, dann macht man das, was die Wiener Berufsrettung macht und sagt, okay, perfekt, wir haben jetzt die Gesetzgrundlage, also müssen wir auch Geld in die Hand nehmen. Also gibt es jetzt eine Berufsrettung und dafür gibt es dann, ich weiß nicht, wie groß Baden-Württemberg flächenmäßig ist, wobei 10 Minuten schon echt Spack sind. Aber dafür gibt es dann eben mehrere SEGen, wie diesen Katastrophenschutzzug bei der Wiener Berufsrettung, die dann entsprechend vorgehalten werden und durch hauptamtliches Personal kurzfristig besetzt werden. Aber
so, dass grundsätzlich, überall so ein SEG-Bus aus der Kurve kommt, so wie in Wien.
Ja, genau, echt.
Mit Drift mit 50, 60 km/h da um die Kurve perscht und sagt, ich bin da auch hier, Wohnhausbrand, ich bin dabei.
Dann auch relativ interessant, das mit dem Ausschluss aller Notfallverlegungen. Also ich finde es wirklich krass, dass man in Baden-Württemberg wirklich so viel gefuscht hat, weil auch Notfallverlegungen nicht zu berücksichtigen, planerisch finde ich sportlich. Also das muss man berücksichtigen. Jede Notfallverlegung zählt mit in den großen Einsatzhaufen. Und besondere Notfallpatienten, zum Beispiel adipöse Patienten oder Säuglinge, Babys, haben einen Anspruch auf ein funktionierendes Rettungsdienstsystem. Die fehlende Vorhaltung von Babyrettungswagen und Babynotarztfahrzeugen verletzt die Grundrechte. Das wiederum weiß ich jetzt nicht. Also ich kenne viele Städte, viele Länder, die ohne Babynotärzte auskommen. Ich glaube auch, dass von den Einsatzzahlen das auch nur schwer zu rechtfertigen ist. Und Babyrettungswagen weiß ich jetzt auch nicht, ob man den braucht. Also hier zum Beispiel gibt es einen. Aber im Prinzip, es gibt auch Städte, die schaffen das auch so, indem jeder Erdeweg ist, kann Inkubator aufnehmen.
Ja, also dann gibt's allein, immer dieses, dass man hier auf das Grundgesetz eingeht, sagt, dass hier eben Diskriminierungsverbot und Ähnliches dann eben rausgeholt wird. Also es geht hier größtenteils die Hilfsfrist. Und wenn ich hier erstmal ein Rettungsmittel, was ja auch ein Babykoffer und Ähnliches vorhält, und auch bei den adipösen Patienten haben wir größere Nadeln, größere Laryngoskope und so weiter, da ist doch die Grundsicherung erstmal da. Es geht doch nachher dann um den Weitertransport in die Klinik und nicht um, wann ist der Schwer-RTW oder der Baby-RTW da.
Das vor allem Baby-Rettungswagen und Baby-NEF, das geht ja so Richtung Stay-and-Play. Ja. Das würdest du ja sowieso nicht machen. Also man müsste ja wirklich überlegen, okay, was hält man jetzt auf diesen Fahrzeugen vor, was du nicht auch auf jedem anderen Fahrzeug vorhalten kannst, was aber absolut unabkömmlich ist. Also wenn wir irgendwie Verlegungen gefahren sind, Inkubatorverlegungen, wo es dann um Frühschienen ging oder so, man hat dann erstmal das Intensivteam von der Uni aufgenommen, dann haben die relativ viel vor Ort rumgedoktert, aber jetzt nicht, dass ich den Eindruck hatte, die bräuchten jetzt noch irgendwas, sondern einfach mit Medikamenten. Und dann haben sie die halt, haben wir die schnell rübergefahren, so, ne? Ja. Und dann konnten die auf Intensiv weiter betreuen. Ja,
vielleicht möchte man hier auf diese, auch die Load-Go-Treat-Variante zurückgreifen, dass man auf dem RTW, Baby-RTW dann nochmal weiter versorgt. Aber bisher haben wir das echt, also wir haben tatsächlich ein Baby-RTW und, oder Baby-NRW sogar und mehrere Schwerlast-RTWs, die aber immer von bestehenden Rettungscrews besetzt werden. Also von einem normalen RTW, die springen dann einfach um darauf. Ne? Kann natürlich bedeuten, dass wenn beide RTWs weg sind, auf der einen Wache zum Beispiel, dass dann entweder jemand vom HLF oder LF runter muss, ne, der dann das Ganze dann fährt und transportiert, oder aber, dass man länger warten muss.
Und ist das bei eurem Baby-RTW, fährt das Kind da parallel oder orthogonal zur Fahrtrichtung?
Gute Frage. Ich glaube, es fährt... Nee, kann ich dir nicht sagen. Habe ich noch nie erlebt, bin damit auch noch nie gefahren. Nee.
Mir hat nämlich jemand geschrieben, in Hamburg gäbe es ja dieses Fahrzeug, da würde das Kind quer zur Fahrtrichtung fahren.
Ja.
Und das wäre besser, weil dadurch würde das Blut bei Bremsmanövern nicht so schnell in den Kopf und wieder zurück. Ich habe mich da mal schlau gemacht und ich hatte jetzt aus den Studien oder aus dem wenigen, was mir da rausgefahren, nicht den Eindruck, dass es da die eine Philosophie gibt. Also und wirklich das belegbar ist, dass das jetzt den krassen Effekt für Neugeborene hat.
Gucke ich mir nochmal an, frage ich nochmal nach. Das ist immer interessant, ja. Ob das da
und Schwerlast-RTW, gut, das ist aber eigentlich Standard, dass es einen Adipositas-Rettungswagen geben muss. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt keine Adipositas-Trage oder sowas haben. Ob das jetzt ein riesen LKW sein muss oder ob das ein ganz normaler RTW ist, der halt einfach einen krassen Tragetisch hat und eine krasse Trage.
Ja.
Also
okay, es geht ja hier jetzt nicht um die Hilfsfrist, es geht jetzt wirklich um die Vorhaltung gerade. Doch,
es geht hier um die Vorhaltung.
Und die Hilfsfrist trotzdem auch, ne? Es gilt keine Hilfsfrist für alle und die Vorhaltung. Beides wird in dem letzten Punkt nochmal besprochen.
Ach so,
ja.
So, auch der Umstand, dass vor den Adipositas-Rettungswagen keine Hilfsfrist gilt. Also du musst sogar 10 Minuten Adipositas-Rettungswagen, alter Falter.
Das meine ich ja gerade. Ja, und das finde ich dann wieder fraglich, ob man das rein... Also klar, wenn er alarmiert wird, nachalarmiert, dann finde ich schon, wenn ich sage, ich habe hier jetzt wirklich, ich brauche eine schnelle Rettung, dass der dann doch schon innerhalb seiner 10-Minuten-Frist da ist. Das wäre gut, um zu planen auch, wenn ich... einen RTW rufe dafür, aber dass die gar keine haben, das okay, das kenne ich so nicht. Bei uns muss der dann auch mit Blaulicht sehr schnell da sein.
Also da würde mich mal interessieren, was das jetzt für Auswirkungen auch auf andere Länder hat, weil da könntest du eigentlich in jeder Großstadt mal direkt irgendwie 3-4 Schwerlast-RTWs anschaffen, die rumstehen, nur damit du die Hilfsfristen hält. Also das finde ich aber
Ja, vielleicht auch eine gute Argumentation vor den Krankenkassen, um zu sagen, also Freunde, wir brauchen das Geld her, das ist jetzt auch gesetzlich so verankert.
Aber das zeigt halt aus meiner Sicht, dass die Hilfsfrist das planerisch völlig falsche Mittel geworden ist. Mhm. Also ja, keine Ahnung. Wenn man natürlich immer mit diesen 10 Minuten argumentiert, dann stehen bald nur noch Rettungswagen überall und Rettungswachen. Genau. Mit allem einfach, insbesondere Baden-Württemberg, ist das nicht auch irgendwie Flächenland so ein bisschen? Ja, also MacPom, so dann wird es ja richtig spannend.
Ja, da kommt für MacPom. Da wird es richtig, also wenn man da jetzt...
Das als in Australien, stell dir das vor,
ja,
in Australien.
Genau, Outback, ja, wenn die noch... Aber in Mecklenburg-Vorpommern ist schon echt ein Flächenland und da vom einen Dorf zum anderen. Das wird interessant. Mal gucken, ob sich da was ergibt.
Ja, spannend, was sich da auf jeden Fall getan hat. Mhm. Aber schön, dass man hier wieder so klare Entscheidungen treffen kann, aber wenn es um das Thema Ärzte, Notfallsanitäter geht, ist immer, das ist uns zu heikel, das Thema. Da reden wir lieber nicht drüber.
Ich war vorgestern in der Schule und habe mir mal angeguckt, wie man in Sachen Schulunterricht Erste Hilfe umgeht. Und da gibt es jetzt ein Projekt hier, ein neues Pilotprojekt, das hier gemacht wurde. Da habe ich früher schon mal mitgeholfen. Hieß das Retten macht Schule. Jetzt heißt es irgendwie Erste-Hilfe-Starter-Kurs in MV. Und da versucht man jetzt hier ganz MV tatsächlich auszubilden. Man nimmt sich jetzt aber nicht irgendwelche ehrenamtlichen Kräfte, die das dann mit den Siebtklässlern machen, sondern man nimmt sich die Lehrer, packt die alle in den Hörsaal unserer Uni und sagt so, Freunde, wir wollen Erste Hilfe auf den Stundenplan bringen. Wir bringen euch jetzt die wichtigsten Sachen Erste Hilfe bei. Ab 7. Klasse sind die Kinder physisch möglich, ist es den Kindern physisch möglich, eine Wiederbelebung zu machen. Und damit ihr das dann vermitteln könnt im Bio- oder Sportunterricht, hier der Unterricht. Und man versucht das wirklich jetzt hier auch mittels Politik dann raufzubringen. Ist ein schönes Projekt, hat gut geklappt schon mittlerweile. Und da kam aber auch gleich eine E-Mail über den Schulsanitätsdienst mal wieder. Ob man das nicht auch darum machen würde, ich kann nur sagen, es funktioniert einfach leider nicht mit dem Schulsanitätsdienst. Dieses Retten macht Schule oft, kann man mit einbinden, aber geht nicht. Und der Jakob, der hat geschrieben, er hat sich jetzt mal ein SSD angeguckt, den er eigentlich beitreten wollte und war absolut entrüstet. Wie hat er es geschrieben, dass man hier komplett falsch die Reanimation gemacht hatte, dass da aber auch keiner eingeschritten ist. Man hat beim Atmen kontrollieren den Kopf nicht überstreckt. Der AED wurde komplett falsch am Körper angebracht und das Drücken war wohl jetzt auch nicht so Bombe und damit hat man den Schulsanitätsdienst auf den Tag der offenen Tür repräsentiert und der Kollege von der Hilfsorganisation hat da wohl auch nicht so gemacht. Da sagt er, da lernt er es in der Jugendfeuerwehr weitaus besser als bei den Erste-Hilfe-Diensten, also bei den HIORGs.
Ja, oder so die Feuerwehr lernt es falsch. Das ist jetzt natürlich die große Frage.
Das ist die Frage, ja.
Würde mir wieder in die Karten spielen, aber ja, Spaß beiseite.
Wenn dann sollte das aber schon
über die HIORG laufen fort und die wissen aber eigentlich, wie sowas funktioniert. Also
er fragt dann, ob er jetzt trotzdem reingehen soll, sage ich ja. Dann kannst du ja reingehen und denen mal zeigen, wie es dann richtig geht.
Na? Aber man muss auch sagen, also reanimieren ist halt auch keine Wissenschaft. Man sieht zwar immer wieder, dass irgendwie Leute das teilweise doch schaffen, das irgendwie ganz falsch zu machen. Irgendwie den Magen drücken oder solche Geschichten oder irgendwie mit 4 Händen. Wilsberg-Reha ist ja dann legendär.
Ja.
Ja. Spannend.
Ja, das Video auch, was du schickst, ist glaube ich aus dem asiatischen Raum, ne? Wo sie da alle den Lukas versuchten da irgendwie anzubringen. Der drückte auch weiterhin da auf dem Bauch.
Unfassbar, wirklich.
Ja, ist auch so. Ich habe heute mit dem Kollegen drüber geredet, weil wir jetzt bei uns auch wieder ein Reanimationsgerät mit raufbringen wollen auf die NEFs und man dort natürlich jetzt guckt, welches Gerät soll es denn sein. Das eine Gerät erzeugt wohl viel Verbrennungen auf dem Körper, hat man wohl festgestellt. Der andere kann halt, sobald irgendwas verrutscht, dann plötzlich drückt er einfach auf die Trachea oder den Magen. Ne? Also da ist wohl auch nicht ganz gesehen. Ich werde jetzt einfach nicht sagen, welcher Hersteller das war, aber das war wohl spannend und da guckt man jetzt halt auch, welches Gerät man oder welche Geräte man in Rostock hier nimmt bezüglich dieser Reanimation während der Fahrt. Aber auf jeden Fall möchte man uns jetzt nicht mehr abverlangen, während der Fahrt zu reanimieren. Soll man ja auch eigentlich nicht. Ne? Ist ja auch das Outcome meistens nicht da. Wie viele E-Mails hast du denn rausgesucht für dich bezüglich der skurrilen Einsätze?
Ich bin gar nicht dazu gekommen, die zu lesen.
Ach so, also
ich lasse mich jetzt quasi auch von denen überraschen. Aber wenn du schon welche markiert hast, perfekt.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde aber mal von ein, zwei von mir erzählen, bevor es ist. Und dann vielleicht hast du auch den ein oder anderen Einsatz noch, der dir da so aus dem Kopf kommt. Meine Kollegen kamen letztens entrüstet auf mich zu und haben gesagt, Christian, du glaubst nicht, warum wir jetzt um 5 Uhr morgens rausfahren mussten. Sie wurden rausgerufen, schon mit dem Stichwort Windel sitzt nicht richtig. Und es ging in eine Obdachlosenunterkunft, wo eine Dame schon früher raus wollte. Und die Security hat den RTW nur gerufen, um eine neue Windel anzuziehen. Ja, das war so eine der Einsätze. Dann die Kollegen auch wirklich so, was sollen wir machen? Sind zur Patientin hin, haben wirklich geguckt, ob das dann so ist. Es ging ihr nicht, es ging ihr super. Ne? Es ging wirklich einfach nur darum, dass die Tante vom Security-Dienst gesagt hat, ja, ich bin hier keine Pflegekraft, geht da mal hin, ist eure Aufgabe, hier jetzt mal eine Windel zu wechseln. Ja, ich mache sowas nicht. Die Polizei, die ich übrigens vorher angerufen habe, die haben mich erstmal ausgelacht und haben gesagt, nee, also wir machen sowas nicht. Also, dass die da nicht gekommen sind, hat sie gesagt, das war wohl schon etwas
interessant. Und da sind die mit Alarm hingefahren?
Da sind die mit Alarm hingefahren, mit Sonderrechten, ja.
Also spätestens dann würde ich mich ja mal bei der Leitstelle beschweren. Also wenn die ja schon reinschreiben, Windel sitzt nicht richtig, dann weiß die Leitstelle ja schon mal, was da ist. Mhm. Und dann finde ich, dann geht es ja wohl nicht um Gefahr für Leib und Leben. Ja. Also da jetzt eine Sonderrechtsfahrt zu rechtfertigen, finde ich ja mutig. Da wäre ich ja fast hingegangen und hätte mich nachher selbst angezeigt wegen Verletzung der StVO.
Genau. Das ist wirklich schon spannend, was da so teilweise durchgeht. Eine andere Person hat uns letztens gerufen, weil sie einen Krankenschein wollte. Also der Person ging es einfach nicht gut. Der Hausarzt hatte nicht offen, wie immer, ne? Und der Urlaubsarzt, ja, den kenne ich nicht. Also ich wollte jetzt eigentlich nur, dass sie mir einen Krankenschein schreiben. Ich weiß, was ich habe, und ich wollte meine Krankheit einfach nur verlängern. Ne? Drauf stand als Meldung, hilflose Person, Arzt-Verschlechterung. Ja, mit Sonderrechte wieder hingefahren.
Ja, finde ich aber gut so.
Was?
Der Bürger hat doch einen Anspruch darauf, dass er innerhalb von 8 Minuten all seine Probleme gelöst bekommt. Ja, genau. Und ihr meckert auch noch. Mann, es gibt keine Bagatelleinsätze. Übrigens, ja, auch eine sehr interessante Entwicklung beobachte ich jetzt in Foren. Es gibt jetzt mittlerweile die Bagatelleinsatzleugner. Also es gibt wie immer so zwei Gruppen. Und jetzt gibt es die Bagatelleinsatzleugner, die sagen, jetzt erzählt mir doch mal, was soll denn Bagatelleinsatz sein? Und ganz provokativ dann in die Kommentarsektion schreiben und dann fangen die an zu argumentieren. Also du willst jetzt wirklich sagen, dass nur wenn dann und dann, das wird dann aber schwierig in der Rechtfertigung. Also die wollen jetzt einfach sagen, es gibt keine Bagatelleinsätze. So, und da sind wir wieder beim Thema von letztem Mal. Okay, dann macht der Notsan halt demnächst alles, dann macht er halt einfach alles. Dann darf man sich aber auch nicht beschweren. Dann ist es halt der Allrounder-Paramedic. Aber die Crème de la Crème bleibt immer noch den Ärzten vorbehalten. Wo wir wieder bei meinem Kollegen sind, der ganz klar sagt, es ist nur noch so, alles mit einer 1, RD1, Intern 1, nenn es wie du willst, ist Schwachsinn. Und alles das, wo du Notfallsanitäter brauchen könntest, ist immer mit Notarzt. Und er sagt, das geht ihm völlig auf den Keks. Deshalb rasen wir nur noch zu den Patienten, versuchen abzubestellen. Und kürzlich haben wir es dann nicht geschafft, wurden wir alarmiert zu einem laufenden Krampfanfall in eine Apotheke, in einem Ärztehaus. Wir fahren, das war direkt um die Ecke, wir kommen an. Und Patient war augenscheinlich noch am Krampfen, was mir schon komisch vorkam. Weil eigentlich kenne ich laufende Krampfanfälle so, dass wenn man eintrifft, der Krampfanfall schon beendet ist. Und also zumindest bei einem epileptischen Anfall. Das kam mir schon merkwürdig vor. Und jedenfalls, irgendwer aus der Apotheke ist ins Ärztehaus gerannt und hat einen Facharzt geholt für Innere, Gastroenterologie. Also er ist nicht links abgebogen bei Neurologie, Psychologie, Psychiatrie. Nein, er ist rechts abgebogen bei Gastroenterologie. So, und dann kam natürlich prompt der Richtige, hat kein Wort mit uns gesprochen, das habe ich noch nicht erlebt, war da bei dem krampfenden und zuckenden Patienten, versuchte dann eine blaue Nadel reinzulegen, ließ sich von seiner Arzthelferin Dormicum aufziehen, und als dann der Kollege sagte, sollen wir nicht, wenn Dormicum mal nasal geben, er hat einfach nicht mit uns gesprochen, er hat uns vollkommen ignoriert. Und ich hatte das falsch mitbekommen, der Kollege wollte eigentlich, dass wir das NEFA bestellen. Ich habe es so verstanden, er wollte es aufgrund des laufenden Krampfgeschehens nicht machen. Auf jeden Fall kam mir das strange vor, dass der Patient die ganze Zeit am Krampfen war. Und dann habe ich mich mal wieder an meine Neurologie-Fortbildung erinnert von vor 2 Jahren, bei der es hieß, es gibt den epileptischen Krampfanfall, der kommt und ist eigentlich relativ zügig auch wieder abgearbeitet, aber der ist tonisch-klonisch generalisiert. Mhm. Und dann gibt es den psychogenen Krampfanfall. Und das ist, wie sagt man so schön, oder sagte er so schön, ein Krampfanfall in mehreren Akten. Also du siehst, das Episoden, ist ähnlich, ja. Mhm. Genau, aber du siehst, also ein Epileptiker, der hört nicht auf zu krampfen und fängt dann wieder an, oder da krampft dann nicht nur eine Seite oder verdreht sich dabei. Das passiert einfach nicht. Und das kam mir nämlich schon strange vor die ganze Zeit, und dann kam das NEF und ja, wie lange krampft der denn? Und dann hieß es natürlich seit 5 bis 10 Minuten, okay, dann zieh schon mal Keppra auf. Also jetzt hier richtig hartes Antiepileptikum, ja, wir schießen Patienten auf die Intensivstation. Und dann sagte ich zum Notarzt, sind wir uns denn sicher, dass das kein psychogener Krampfanfall ist? Dann guckt er mich so an, naja, jetzt haben wir die Therapie ja schon begonnen. wo ich mir dachte, ach so, also wenn wir Urapidil aufziehen und dann kommt der Blutdruck, da steht 80, 40, naja, ich habe es jetzt schon aufgezogen, ich gebe es ihnen trotzdem, oder was ist das für eine Logik?
Was ist das denn, genau?
Und dann sahst du aber bei ihm so ratter, 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 wie ist denn die Sättigung? 99. Ja, dann wart nochmal mit dem Keppra. Und dann fügte sich das Puzzleteil komplett zusammen, denn was hatte der Patient am rechten Handgelenk?
Na?
Ein SOS-ID-Armband.
Nein.
Also das ist mir zum ersten Mal in der freien Wildbahn begegnet. Und ich hatte mein Handy nicht dabei, ein Kollege hatte seins dabei, gescannt und was stand drin? Dissoziative Krampfanfälle, Betreuer und erreichbar unter der Nummer sowieso. Damit hatte sich das ganze Thema erledigt. Für mich wieder ein Zeichen dafür, wie sinnvoll eine digitale Patientenakte ist, weil das hat den Patienten definitiv davor bewahrt, irgendwie auf eine Intensivstation zu landen. Völlig unbegründet, weil es ja psychogen ist. Und aufgrund der Dormikumgabe mussten wir aber eh in die Innere fahren, danke an den Internisten. Aber es war wieder ein perfektes Beispiel dafür gewesen, dass echt so gefragt haben, immer diese Ärzte, dass die Ärzte immer so eskalieren müssen. Das ist ja echt ganz, ganz
manchmal
schlimm.
Manchmal schon, ne? Also manchmal denkst du auch so, Mensch, das können wir doch mit ein bisschen Homöopathie, doch wieder beheben, ja. Das Letzte, wo unsere Kollegen vorgestern auch hingerufen wurden, war eine Arztpraxis mal wieder. Eine Dame ist wohl aus dem Krankenhaus entlassen worden, hat sich selbst entlassen, ist zum Arzt gegangen, hat gesagt, okay, geht's wieder ein bisschen schlechter. Der Doktor hatte den RTW, also sie ist selbst hingefahren, sie hat jetzt bloß keinen Bock gehabt, in die Klinik zu gehen. Sie ist deswegen zum Hausarzt. Und hatte auch einen Begleiter, mit der auch fahren konnte. Der Hausarzt hat aber darauf bestanden, dass sie in die Klinik mit einem RTW fährt, so das typische Ding. Ja, und normalerweise kennt man das dann, okay, ja, man nimmt es ja mittlerweile irgendwie auch hin, man fährt da schon mit Blaulicht hin, was ich schon absolut krass finde. Keine Messwerte, kein Einweisungsschein, keine Diagnose, kein Transportschein, nichts, einfach nur so, moin, ja, das ist die Patientin, die könnt ihr einmal bitte in die Klinik fahren, ja. Und da sind die Kollegen dann, also die mussten kurz mal Luft schnappen, so wie ich hörte, und sind da wirklich raus und haben gesagt, so, jetzt haben wir uns ein bisschen gefasst, also ich hätte, und dann, wir hätten gerne Folgendes. Und da hat der Arzt wohl sehr tief Luft geholt, dass er jetzt auch noch das machen musste und aufgehalten wird hier mit irgendwelchen Spirenzien, wie er sagte, bezüglich Einweisungsschein und so weiter, dass er hier jetzt noch eine Diagnose aufschreiben muss, also wirklich, das hat er ja wohl noch nie erlebt. So ein Krankenwagen, der muss ja wohl einfach mal jemanden mitnehmen können, dafür ist er ja wohl da.
Ich glaube aber, das Berufsbild Notfallsanitäter ist auch bei den Hausärzten noch nicht angekommen. Also ja. Ich glaube, für die gibt es nach wie vor nur Arzt und schwierig. Aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Selbst wenn ich da privat ersteintreffend wäre, würde ich mich auf das, und mir würde jetzt jemand, angenommen, mir würde jetzt jemand ein Zugangsset plötzlich einfach in die Hand drücken und sagen, du legst jetzt einen Zugang, irgendein Wildfremder. Und ich würde das machen, aber sobald ich sehen würde, da kommt der RTW, ich würde mir wahrscheinlich extra Zeit lassen, würde ich sagen, so Leute, ich bin weg. Weil ich verstehe das immer nicht, das ist ja auch so ein Trend irgendwie, diese Ersthelfer, Ärzte, die nur auf den Moment warten, dass einer sagt, ja, ich bin Arzt, lassen Sie mich durch.
Ich will. Ja. Oder so beim Flugzeug eigentlich immer hoffen, dass irgendwann so, meine Damen und Herren, wir haben kurze Aufmerksamkeit, wir brauchen mal kurz ärztliches Personal hier vorne. Und dann springen da gleich drei auf und sagen so, ja, geil, ich bin da einer.
Genau. Hatte ich schon mal im Flugzeug.
Ja.
Glaubst nicht, wie schnell man von Köln nach Zürich fliegen kann, wenn du so einen Notfall hast. Und direkt die Flugsicherung 5 Directs gegeben. Und dann sprang natürlich prompt neben mir eine Ärztin auf. Und ich frage, die waren da Ewigkeiten unterwegs, dann war sie da noch einen Zettel am Schreiben, nachträglich mit Blutdruck, Herzfrequenz. Ich sage, was hatte denn der Patient? Alkoholintoxikation. Da dachte ich mir, okay, dafür musste man jetzt den ganzen Flug da bei diesem Patienten verbringen und monitoren und was weiß ich. Da hätte ich den Zucker gemessen, alles klar, tschüss, ich bin wieder auf meinem Platz, wann gibt's die Snacks?
Ja, genau. Aber, wann wird hier serviert? Ja. Schön, auf jeden Fall, ja. Jetzt kommen gleich eure skurrilen Geschichten, die ihr hier so geschickt habt. Da sind einige Sachen, die sowohl aus Rettungsdienstsicht, aber auch aus Patientensicht geschrieben wurden. Teilweise auch richtig Riesentexte. Mal gucken, was wir hier so ein bisschen aussortieren. Also bis gleich nach der Pause. Ich hatte auch einen anaphylaktischen Schock, also nicht ich, sondern eine Patientin. Übrigens am gleichen Ort wie der Windel. Und die Patientin hatte wirklich einen allergischen Schock, hatte wirklich auch schon Probleme mit A- und B-Problemen, also ein Atemwegsproblem und alles, und habe dann angefangen, Notkompetenz walten zu lassen. Als Assistent ist man ja nur in der Notkompetenzlage immer, und dann eben intramuskulär, Epinephrin, vernebelt Epinephrin. Und der Notarzt wurde dann nachgerufen, kam dann auch rein, fing an, seinem NEF-Fahrer zu sagen, so, jetzt kannst du gleich mal Epinephrin aussehen. Nee, habe ich schon gemacht, wir brauchen nur Brett und Tavikil. Und da guckte er mich so an. Er ist der Notarzt, war selbst früher mal Notfallsanitäter und ist halt auch jetzt Arzt. Und ihm wurde so klar, ach ja, wir sind ja jetzt so langsam mal bald in der Lage, auch den Leuten vor Ort im Rettungswagen schon mal einiges anzuvertrauen. Er war auf jeden Fall happy darüber, dass er nicht alles alleine macht. Wir haben Tavigil drauf, er ist ein H2-Blocker, soweit ich weiß.
Genau. Ja, ja. Ja. Mich wundert das nur, weil ich dachte, Tavigil wäre raus.
Nee, bei uns ist es noch drin, also Klimastin, ne? Genau, das ist mit drauf und durch die ärztliche Leitung auch angewiesen, dass bei so einer Situation dann bitte das auch mit aufgezogen und gegeben wird, ne? Richtig.
Aber ich doch direkt mal in die S2-Leitlinie zur Akuttherapie und Management der Anaphylaxie.
Ja. Also vom Arzt gab es noch Prät, Tavigil und noch einen H1-Blocker. Gab es auch noch, den Namen mir gerade nicht einfällt. Hat aber auch das NEF bei uns. Genau. Nee, wir haben also bei Tavigil drauf.
Bei uns gibt es tatsächlich nur noch, in Anführungsstrichen, Cortison. Ja, und genau, gegebenenfalls Bronchospasmin oder so.
Kann man auch noch
je
machen,
nachdem, genau. Ob es die Atemwege betrifft und Adrenalin gegebenenfalls. Ich meine Tavigil. Eins ist doch auf jeden Fall, es war ja immer drei und eins ist doch rausgeflogen. Ich meine, das war Tavigil.
Ja, früher gab es noch Finistil teilweise auch mit drin oder ähnliches, aber ja, bei uns auf jeden Fall, das wurde auf jeden Fall gegeben. Interessant fand ich so eine Dame, die neben uns das auf dem Sofa auch noch Fernsehen geguckt hat, war halt wieder in so einer Unterkunft und die es überhaupt nicht tangiert hat, was hier gerade abgeht. Die Patientin ist ja immer weiter in den Schock geraten, hatte da auch teilweise laut geschrien und die hat das überhaupt nicht gestört. Die guckte einfach ganz leer irgendwo in der Gegend rum und bat uns doch bitte, ein bisschen ruhiger zu sein. Sie möchte schließlich sich hier auf dem Sofa etwas ausruhen. Und, ja, nur kopfschüttelnd, einfach ignorierend das Ganze haben wir weitergemacht und die Patientin beruhigt und versucht, Atemübungen zu machen und halt zu inhalieren ordentlich. Und das war auf jeden Fall mal ein Einsatz, wo ich so quasi das erste Mal so richtig Notkompetenz wieder machen durfte, nach langer Zeit. Also vorher gab es das halt nur in der Reha-Phase, aber wie gesagt, die Dame daneben, die einfach so anfing, so, ja, könnten Sie mal bitte ein bisschen ruhiger sein, ich ruhe hier. Ja.
Da sind wir wieder beim guten alten Kompetenzerhalt, ne?
Ja, so ist das. Genau, gucken wir doch mal rein. Ich mal schauen, was wir hier so gefunden haben. Ja, das erste ist so typisch wieder, was man immer mal wieder trifft. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Namen auch sagen darf. Hier steht auf jeden Fall nicht so, der Julian. Der Julian hat geschrieben, wir standen...
Also Prednisolon, Fenistil ist tatsächlich alles noch drin, aber Tavigil sehe ich tatsächlich nirgendwo mehr. Also Tavigil ist, glaube ich, das, was raus ist. Genau. Salbutamol, Adrenalin, Fenistil, Prednisolon. Aber, und Fenistil dann als H1, H2-Blocker. Aber, genau, bei uns ist es dann Urbason. Genau, aber Tavigil ist, meine ich, raus, ja.
Oh ja, ich werde das mal anfangen. Aber bisher ist es eine Arbeitsanweisung von der ärztlichen Leitung. Da kann ich
ja gut, ich erinnere mich da ja an so News mit dreimal schocken. Also,
ja, genau. Ja. So, jetzt aber, der Julian, der schreibt, sie standen wegen einer Reha vor einer Tiefgarageneinfahrt, da der Patient wenige Meter vor der Einfahrt lag und die Einfahrt zu niedrig für den RTW war, mussten sie halt davor stehen. Darauf wurden wir von Passanten angepöbelt, wann wir denn endlich aus dem Weg fahren würden. Als dann der Patient im Auto war, öffnete der NEF-Fahrer die Tür und meinte, dass wir lieber wegfahren sollen, sonst gibt es hier draußen bald noch Tote. Daraufhin erwiderte der Notarzt nur, wir haben bereits einen hier drinnen und schmiss die Tür zu. Das kann man sich nicht ausdenken, schreibt der Julian.
Ja, aber das wird irgendwie Trend. Ey, ich habe auch neuerdings in jedem Einsatz habe ich Diskussionen darüber, warum wir die Straße blockieren. Die Leute sind so frech, ja, die hupen, die kommen neuerdings bis an die Tür, klingeln dich da raus, nach dem Motto, fahren Sie doch mal hier weg. Wo ich mir denke, Leute, was ist denn eigentlich falsch mit euch, ja? Wir rufen uns nicht selber nochmal. Also dann geht zu den Leuten und sagt, bitte rufen Sie jetzt hier nicht, wenn ich meine Kinder zum Fußball bringen möchte, für ihren Schwachsinn an, sagt es den Leuten nochmal direkt, aber das trauen sie sich ja nicht. Aber nee. Also das ist aus meiner Sicht eine Konsequenz der steigenden Bagatelleinsätze. Und ich kann auch die Busfahrer verstehen, die völlig genervt sind, weil die auf ihrer ganzen Route fünfmal einfach nur stehen bleiben müssen, weil irgendwie der RTW alles dicht macht. Aber das ist das Resultat der gestiegenen Einsatzzahlen. Da können wir nichts für.
Das ist einfach so. Und manchmal müssen wir einfach irgendwo stehen. Also wir haben ja auch ein, zwei Straßen, wo wir echt noch Bedenken haben mit den neuen RTWs, dass wir da richtig durchkommen. Das liegt dann, ich sage auch immer, das liegt nicht daran, dass die RTWs zu breit sind. Liegt daran, dass einfach falsch und dumm geparkt wird.
Ne, wenn naja, aber dann glaubt mir mal, also in Köln schafft man das, ihr werdet das auch schaffen.
Ja, aber, definitiv. Ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich. Aber wir hatten ja schon eine Straße, da ist auch der jetzige RTW nicht durchgekommen, einfach nur, weil falsch geparkt wurde. Ne? Und da müssen wir einfach stehen bleiben.
vielleicht zur Erklärung, warum das so ist, warum wir keine Parkplätze suchen. Also wir parken immer so, dass wir am schnellsten zum Patienten kommen, das ist das eine. Und das einfache Stehen auf der Straße ist die beste Situation, weil der RTW steht nicht in einem Gefälle. Und das ermöglicht eben, dass man die Trage auch zum Beispiel am einfachsten rausholen kann. Mhm. Und da gibt es teilweise Konstellationen, wenn du irgendwie sagst, ja, fahr doch einfach die Einfahrt hoch, dann steckst du aber in so einem Gefälle, genau, dann schießt dir die Trage entgegen, dann kämpfst du den Patienten damit hochzukriegen. Und das funktioniert. Also die ideale Situation ist wirklich, der RTW steht einfach auf der Straße. Du kommst von allen Seiten an das Fahrzeug ran und du hast keine Probleme. Und ich bin mal gespannt mit den elektrisch-hydraulischen Tragen, ob die das überhaupt mitmachen würden, wenn der RTW im Gefälle steht. Das glaube ich nämlich nicht.
Vor allem, wenn er so quer steht.
So quer also, steht, ne? Genau.
Also so bordsteinmäßig. Ein Rad auf dem Bordstein, genau. Wir haben ja Kollegen, die fahren immer gerne auch auf dem Bordstein drauf, aber dann meistens so, dass der Tragetisch so halb Straße, halb Bordstein ist. Und ja, gut, zum Trage rausziehen geht es vielleicht noch, das macht die noch mit, aber mit Patienten. Da guckt er sich dann auch meistens an und sagt so, oh fuck, wäre ich mal auf der Straße geblieben. Ja,
genau. Ist so. Deshalb machen wir das nicht. Und schuld sind immer die Patienten, sage ich euch ganz ehrlich dazu. Also wenn ihr euch beschweren wollt, beschwert euch bei den Patienten und nicht bei uns.
Ja, letztens aber wieder gehabt, jemanden, den sie ansprechen wollen. Ja?
Letztens wieder gehabt, ruft da eine Frau an und das fängt schon damit an, dass wir klingeln und dann, hallo, wer ist da? Und dann wusst du eigentlich schon Bescheid. Und ja, die Dame wollte auch eigentlich nur ein KTW haben und runtergetragen werden und weil sie jetzt seit ein paar Wochen irgendwas hatte und meinte, sie muss jetzt mal wieder ins Krankenhaus und ja, toll, dafür haben wir dann die ganze Straße dicht gemacht, so, aber da können wir nichts für.
Ja. Die Jennifer, die hat, die sagt ganz am Ende ihrer E-Mail auch, die Probleme sind weitreichender als nur im RTW. Sie ist selbst wohl öfter mal Patientin oder hat auch Kinder, die Patienten geworden sind. Und da hat sie wohl schon einiges erlebt. Ich nehme mal so ein, zwei Geschichten, packe ich mir mal raus. Sie hat eine Tochter mit 6 Monate alt, die stützte vom Elternbett und flog auf den Kopf, war dann ohnmächtig oder kurzzeitig bewusstlos. Also habe ich einen RTW gerufen. Als der bei uns war, war sie wieder wach. Wir sollten aber ins Krankenhaus wegen Erbrechen und verdrehten Augen, was sie wohl gemacht hatte. Die Ärztin dort hat sie nur ganz kurz untersucht, mir eine Liste mit möglichen Symptomen einer Gehirnerschütterung in die Hand gedrückt und sie wieder entlassen. Ich sollte dann einfach nur die nächsten Nächte zweimal wecken und gut ist. Okay, also komm, ja gut, muss die Ärztin vertreten, ja, riskant, da kein CT, MRT, wie auch immer zu machen, CCT, aber gut, das musste sie dann selbst machen. Die andere Geschichte, da wusste ich selbst so ein bisschen, da bin ich auch immer froh, dass das noch nie bei mir passiert ist. Ich hatte auf der Arbeit einen Krampfanfall, der RTW samt Notärztin kam. Ich habe zwei Minuten durchgekrampft, so meine Chefin. Ich hatte mir eingenäst, unregelmäßig geatmet und so weiter. Also wurde ich auf die Trage vom RTW verbracht. Beim Reintragen in den Wagen hat man mir den Kopf gegen die Tür geknallt.
Ui.
Ach, ja, also da voreilig die Trage reinschieben, bitte immer mit Bedacht. Ne? Das soll echt nicht passieren. Ich hoffe, du hast dir da ein bisschen, hast auch mal ein bisschen gemeckert. Also das sollte eigentlich, also da muss man schon mal treffen, ne, bis man so eine Tür erwischt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also mein lieber Gesangsverein, die haben dich aber nicht gemocht.
Wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Also das ist mir noch nie passiert. Ich habe es auch noch nie irgendwie anderen erlebt. Ich habe es mal erlebt, dass die Tür so zufällt und gegen den Tragetisch, der ausfällt, weil irgendwie Wind weht. Ne? Dass die Tür da so ein bisschen gegen die Trage kommt, aber mit dem Kopf schon gegen die Tür.
Wobei, du weißt auch nicht, was das für ein RTW war, ne?
Ja.
Komischer Kofferhersteller.
Wow,
auf ansonsten, jeden Fall. Ne, Jonas, 27 Jahre alt und seit 2021 Notfallsanitäter. Geschichte 1. Ich war Notfallsanitäter auf dem RTW, Großstadt, 110.000 Einwohner, habe den Tagdienst mit 2 Kollegen verbracht, er ist zweiter Azubi, zweites Lehrjahr. Wir wurden am späten Vormittag ca. 11.30 Uhr als RTW mit Sondersignal in eine urologische Gemeinschaftspraxis alarmiert. Bei uns im Rettungsdienstbereich gibt es nur sehr grobe Angaben in Form von Alarmierungscodes nach Notfallbildern. Dort eingetroffen empfing uns ein medizinischer Fachangestellter schon an der Tür und sagte gleich, wir können ihm folgen. Er führte uns in den Wartebereich der Praxis, drückte mir einen T-Schein in die Hand und sagte, ihr wisst ja, wie es läuft. Patient XY sitzt hier und kann mit. Woraufhin ich mir erstmal den Transportschein ansah, auf welchem klassischerweise KTW angekreuzt war und das Feld medizinisch-fachliche Betreuung notwendig, weil mit einem Minus versehen war, worauf ich den MFA fragte, was uns denn hier erwartet. Dieser entgegnete mir, dass der Katheter von Patient XY verstopft war und gewechselt werden musste, was in der Praxis erfolgt ist, wobei im Neuen nun Blutspuren zu sehen sind und das abgeklärt gehört. Ich fragte nach einer ärztlichen Übergabe und der MFA sagte, die Ärztin ist im Gespräch und ich sagte, dass das kein Problem ist, ging zum Behandlungszimmer, klopfte und ging und schaute hinein. Die Ärztin schaute mich verdutzt an und fragte, ach, Sie sind schon da? Ich entgegnete, wenn ein RTW zu einem lebensbedrohlichen Einsatz gerufen wird und wir kommen wir natürlich schnell. Die Ärztin verließ das Behandlungszimmer und kam zum Tresen. Sie fragte mich sichtlich erstaunt, wie ich denn darauf käme, dass hier ein lebensbedrohlicher Einsatz vorliegt. Ich antwortete, dass das die Definition für die Alarmierung eines Rettungswagens ist. Die Ärztin war noch erstaunt und sagte, sie wollte einen KTW, wenn überhaupt noch lieber ein Taxi. Daraufhin schaltete sich der medizinische Fachangestellte ein und sagte, beim Taxi ist keiner reingegangen und die Leitstelle meinte, ein KTW dauert eine Stunde, solange könne Patient XY nicht warten. Patient XY im Wartezimmer, Wartebereich sitzen, entgegnete, ich wohne nur 100 Meter weg, Frau kann auch das Auto holen und mich selbst fahren, ich bin ja noch fit. MFA sagte, nein, die Fahrer sind ja nun da und nehmen sie mit. Ich lehne mich über den Tresen und sagte, wir sind keine Fahrer, ich bin examinierter Notfallsanitäter mit einer 3-jährigen Ausbildung. Mein Kollege ist in der S mit viel Erfahrung und der jüngere Kollege wird bald mal Notsand sein. Ich bitte dies zu beachten, wir nehmen Patienten XY auch nicht mit. Wir sind für akute Notfälle da, die Ärzte bejahte das und ließ uns wieder gehen. Und als er sich dann freigemeldet hat, sind sie auch direkt zu einer Anaphylaxie gefahren, weil sie das einzige Rettungsmittel waren.
Was?
Ja. Klassiker.
Ja,
wäre so nicht gelaufen, wenn man eine gemeinsame Leitstelle hätte.
Ja, ich möchte behaupten, dass ich das noch nie erlebt habe, dass man Einsicht gezeigt hat in so einer Arztpraxis, wenn sowas mal auftritt, sondern immer so, ja, sie sind ja jetzt da und dann nehmen sie mit und auch noch von oben dann auch kam, ja, Leute, ist ein Transport, ist Geld, ne, nimmt mit.
Die Leitstellen sind es aber auch teilweise selber schuld, habe ich auch schon oft gelegt, wenn die halt sagen, ja, KTW dauert aber so und so lange und den Leuten das somit schon in den Mund legen zu sagen, RTW schicken. So, ja. Dann ja, muss man sich halt irgendwie nicht wundern, ne?
Auf jeden Fall, deswegen. Also das kann ich, schön, dass man da reagiert hat, die Ärztin auch gleich gesagt hat, nee, also das sollte ein KTW sein und nicht, viele rufen ein RTW. Einmal aus Zeitgründen, dass er sie als erstes genannt hatte und sagte, ja, also wir haben jetzt hier noch eine Stunde offen und bis dann KTW da ist, das machen wir nicht. Aber das mit dem Patienten nicht mal geredet, also sie müssten jetzt in die Klinik, haben sie selbst die Möglichkeit, in die Klinik gefahren zu werden. Das wäre nochmal so ein Dialog, den kann man durchaus da auch mit einführen und ist gar nicht so schlimm, wenn es nicht um Lebensbedrohung geht. Wünsche ich mir auf jeden Fall mehr in den Arztpraxen. So, dann haben wir hier noch eine Dame, die möchte natürlich nicht genannt werden, machen wir dann auch nicht. Vor einigen Tagen, gerade mit dem NEF auf Rückfahrt zur Klinik, bekam ich einen Anruf der ILS, also der Leitstelle, ob er meinen Notarzt kurz sprechen dürfte. Klar, kein Problem, Handy weitergeben, kurzes Gespräch mit irritierten Blicken des Notarztes. Nach dem Auflegen eröffnete er mir, dass wir jetzt zum Friedhof fahren, Blutentnahme bei einer Leiche. Oh, wow. Prompt auch schon den Auftrag im Rescue-Check bekommen, Einsatzort Friedhof, Blutentnahme bei Unfallopfer, HA, RBD, kriegt kein Blut. Achso, der Hausarzt und der ärztliche Bereitschaftsdienst bekommt kein Blut. Nach Ankunft im Friedhof, Polizei und Bestatter vor Ort zeigten das Unfallopfer von selbigen Morgen, frustrane Traumarea, ausgeblutet. Da macht auch keiner dem Hausarzt oder irgendwelchen... Oh, ich muss mal hier größer machen, meine Augen werden schlechter.
Dem Hausarzt mit dem leidigen Punktionswerkzeug der Polizei,
einen Vorwurf. Achso, die haben natürlich nur eine Intramuskulärnadel gehabt wohl und haben damit kein Blut bekommen. Nach circa 15 Minuten Punktion in der Leiste subclavia gelang es dann doch mit dem Angiokatheter circa 3-5 Milliliter Blut aus dem Herzen zu entnehmen. Definitiv unerwarteter Einsatz meiner Rettungsdienstkarriere, schreibt über sie.
Einfach mal zum Friedhof geschickt, Blut abnehmen.
Ich hätte gern noch gewusst, ob man da mit Blaulicht hingefahren ist. Ob das
ja, noch, das glaube ich, das kann ich mir beim besten Willen
nicht also vorstellen. Also ich hoffe es nicht, weil hier kann man halt nichts mehr retten. Ne? Aber krass, also muss man mal erlebt haben. Und da ein RTW hin, ach nee, ein NEF hinzuschicken, war ist auch mal witzig. Also,
man muss es sich leisten können.
Ja, vor allem, wie wird das abgerechnet, frage ich mich, weil es ist ja kein Transport. Ne? Und okay, also auf den Nacken
der Stadt. Amtshilfe.
Oh, ja, Amtshilfe. Auf jeden Fall. Was haben wir denn noch so Schönes?
Der Philipp, aka Berliner Retterherz auf Instagram, wurde neulich zu einer Verlegung ohne Wegerecht gerufen. In Berlin ja echt nur eine Überraschung. Grund dafür war eine BWK-Fraktur mit Paralysis in den Beinen, also mit Lähmung. Vor Ort angekommen hat es etwas gedauert, bis Personal gefunden wurde, welches den Patienten kannte. Der Patient ist vor einer Woche gestürzt aufgrund einer oberen GI-Blutung. Diese wurde in einem Krankenhaus behandelt und er wurde nach 6 Tagen in ein anderes Krankenhaus verlegt. Dort angekommen war er wie zuvor mit Hilfe gehfähig und ist am Nachmittag mit Hilfe zur Toilette. Dabei verspürte er bereits Taubheit in den Beinen, am Abend waren Motorik und Sensibilität in den Beinen verloren. Am nächsten Morgen bemerkte er das Personal und veranlasste mehrere Untersuchungen. Um ca. 15 Uhr stand der Befund aus dem MRT fest. Er hatte eine BWK-Fraktur, Brustwirbelkörperfraktur in 7 und 8. Dies verursachte nun die Lähmung ab diesem Bereich. Da die Ärztin lange auf sich warten ließ, untersuchten wir den Patienten nach der Umlagerung. Er war hypoton mit einem Blutdruck von 105 mm Quecksilbersäule und hatte einen brettharten Bauch im unteren Abdomen. Nach der Übergabe fragte ich die Ärztin, warum der Patient keinen Dauerkatheter habe und wann das letzte Wasser gelassen gewesen wäre. Sie sagte am letzten Tag abends und er habe laut Ursula Schell kaum Flüssigkeit in der Harnblase. Ein Harnverhalt sei jedoch vorhanden. Es war kurzzeitig Ruhe und ich äußerte, dass dies bereits mindestens 18 Stunden her ist und die Harnblase im Abdomen deutlich tastbar ist. Daraufhin sagte sie, wir können noch einen Deka legen, wenn ich das möchte. Ich meine zu ihr, eigentlich müsste sie es wissen, ob es nötig ist, aber ich würde mir das für den Patienten wünschen, da ich bereits einen starken Rückstau vermute. Nach Legen des Dekas entleerte sich die Blase deutlich mit viel orangem Urin. Die Harnblase war dann im Abdomen nicht mehr tastbar. Ich bin froh, dass wir festgestellt haben, dass die Verlegung auch einige Zeit in Anspruch genommen hat und die erste Maßnahme weiter behandelt Krankenhaus nicht gewesen wäre, einen Katheter zu schieben. Tja, ich bin der Retterherz, der Pro.
Ja, also das kommt aber manchmal schon vor, dass wenn du einen Patienten irgendwie übernimmst für eine Notfallverlegung oder ähnliches und du siehst dann irgendeinen Umstand, der hier schon hätte letzt behoben werden sollen, und dann kommen die Ärzte auch noch, ja, wenn sie das noch wollen, dann machen wir das noch, aber ansonsten nicht. Und dann denkst du, das hättet ihr vor Stunden schon machen können. Also gerade wenn die Blase zu sehen ist, das geht tatsächlich, ne, für die da draußen, die das noch nie gesehen haben, es geht tatsächlich, dass man die Blase aus dem Bauch heraus sieht, dann muss die aber richtig prall gefüllt sein. Und das Letzte, was passieren kann, ist, dass die Blase platzt. Ja, wenn das so weitergeht. Ist aber super elastisch und sollte nicht dazu kommen. Sehr, sehr schmerzhaft für den Patienten. Ne? Also auch schon eine gefüllte Blase. Ihr kennt das, müsst ihr euch vorstellen. Ihr könnt nicht pullern und das Ding füllt sich immer weiter. Krass, dass er
unangenehm.
Das gemacht hat. Ja, auf jeden Fall.
Der muss ja fast geschrien haben vor Schmerzen.
Eigentlich schon.
Puh. Aber wenn er natürlich nichts gespürt hat.
Ja. Wenn er nichts gemerkt hat, weil er gelähmt war, dann eben nicht. Ne? Also das ist das Gefährliche dabei. Eine andere Person hat auch noch was festgestellt, diesmal nicht im Einsatzdienst, sondern oder im Einsatz, sondern direkt auf der Wache. Neulich habe ich ein RTW auf einer fremden Wache in Dienst genommen. Dabei war es als Notsan meine Aufgabe, dieses Ambularium zu kontrollieren. Beim Aufklappen des Ambulariums vom Fahrzeug sah ich, dass einige Medikamente fehlten. Nach Aufschlagen des Dokumentationsblattes dazu sah ich, dass hier so einiges nicht stimmen konnte. In der ersten Zeile wurde direkt ein Fehlbestand aufgelistet, wonach das Ambularium hätte getauscht werden müssen. Danach wurde jedoch weiterhin Medikamente verbraucht, also ohne was zu machen. Zwischendurch wurde das Fahrzeug an eine andere Wache übergeben. Dabei hätte man das Ambularium ebenfalls tauschen sollen, da die Fahrzeugkennung auf dem Dokument nicht mehr hinhaut. Ja, wenn man ein bisschen RTWs austauscht. Weiterhin wurde fröhlich Medikamente verbraucht und scheinbar zwischendurch aufgefüllt, was auf diese Art und Weise nicht passieren kann. Am Ende stimmte der Bestand der Medikamente jedoch nicht mit den Entnahmen. Ich zog das Ambularium aus dem Verkehr und setzte den Vorgesetzten auf der Wache in Kenntnis. Dieser meinte, er ist sowieso der verantwortlich für den Umgang mit den Medipacks und das sei bekannt und ich kann das ruhig so weiter benutzen. Anschließend hat ein paar Aussagen getroffen über den Umgang mit der Dokumentation, die ich hier nicht wiederholen möchte, da es sich nicht der Wahrheit entspricht und die Organisation wohl in ein schlechtes Licht zieht. Ich möchte dazu sagen, dass ich das erste Mal erlebt habe, dass die Dokumentation so verhauen wurde, ich schon 4 Jahre hier fahre. Was meint ihr? Sollte man sowas auf höherer Ebene melden? So als QM. Wenn es
BTM sind, ist man verpflichtet.
Und BTM muss ich sagen, du, Freunde, ja, sowas ist meldepflichtig. Also sowas sollte man durchaus mit besprechen. Das geht nicht. Also sowohl, wenn Medikamente irgendwie falsch gelagert wurden und man das einfach so weitermacht, ja, sprich zum Beispiel Temperaturen nicht eingehalten werden bei Supra oder ähnlichem, das muss ausgetauscht werden, wenn da nichts gemacht wird und das bemerkt wird. Erstens selbst machen wäre schon mal eine Sache und das natürlich weitergeben. Ja, ne, an eine Stelle, die das macht, weil wenn selbst die Person, die dafür verantwortlich ist, das zu überprüfen, da nichts macht, dann ist es definitiv ein Verfehlen auf mehreren Ebenen und das muss gemeldet werden. Also.
Ja, ist natürlich doof, wenn der Wachleiter auch gleichzeitig dafür zuständig ist, weil, ja.
Schwierig. Den
Wachleiter von seinem Posten zu kriegen, du, das ist schwierig. Ganz schwierig.
Ja, es soll bestimmt auch nicht um Posten wegnehmen gehen, aber das ist die nächste angehörige Person.
Naja, aber das nächste, was er dann tun wird, ich meine, gut, ich weiß nicht, wie lange er da schon fährt, aber das nächste, was du tun wirst, ist dir richtig auf den Keks gehen, ne?
Ja.
Wenn der Spitz kriegt, dass du das gemeldet hast. Ja, das ist halt das Problem immer.
Das, was viele immer denken, dass der Dienstplan dann dementsprechend aussieht, wenn man da irgendjemanden meldet. Ja, aber das soll ja auch nicht sein. So soll es nicht sein und dafür sollte es eigentlich auch schon mal Stellvertretungen geben oder eben das Gespräch mit dem nächsthöheren Wachleitung, wie auch immer, Bezirksrettungsdienstleiter und so weiter. Also ich würde das auf jeden Fall nicht so belassen. Ja.
Hab ich eigentlich schon die Geschichte erzählt habe ich das beim letzten Mal erzählt? Mit Thema Azubi verlässt im zweiten Ausbildungsjahr oder während der Ausbildung die Wache und natürlich bei einer Hilfsorganisation, wo man sich eh schon nicht mit Ruhm bekleckert hat jemand verlässt jetzt aufgrund, ja, welcher Umstände weiß ich jetzt nicht, scheinbar, weil die Ausbildung jetzt dort nicht so ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, hat sich dazu entschieden, wegzugehen und zu wechseln zu einem anderen für die Notsan-Ausbildung. Das geht ja, wenn genau in dem Lehrjahr auch ein Platz frei ist. Und wie man sich dann von der Hilfsorganisationsseite so verabschiedet, auf Führungsebene, natürlich in bester Führungsqualität. Man lädt nochmal zum Gespräch ein, fragt dann natürlich erstmal, wurdest du abgeworben? Du wurdest doch bestimmt abgeworben, weil es kann ja nur eine Erklärung geben, warum jemand geht. Natürlich nicht, weil irgendwie Zustände schlecht sind oder so. Nein, weil man natürlich abgeworben wird. Und dann, das war relativ lustig, es ging darum, die Person hatte versucht, zum Monatsende zu kündigen. Seitens der Hilfsorganisation wurde das aber, hat man auf die Kündigungsfrist bestanden, sodass das erst Mitte nächsten Monats hätte stattfinden sollen. Und dann im Gespräch meinte er ja dann, aber dann der entsprechende Vorgesetzte, ja, gut, und hier ist jetzt ein Aufhebungsvertrag und Kündigung ist jetzt Ende, zum Ende diesen Monats. Und dann sagte der Azubi, das ist ja doof, weil die hatte mir eigentlich gesagt Mitte nächsten Monats und jetzt kann ich ja auch dort erst bei dem anderen anfangen. Dann war nur die Antwort von einer Führungskraft einer Hilfsorganisation, das ist mir doch scheißegal. Und einfach mal so zu einem Schutzbefohlenen. Ne?
Oh Mann.
Und als wäre das nicht genug, meinte er dann noch, so, hast du noch irgendwelche Fragen? Wenn ja, stell sie jetzt, weil ab morgen bin ich für dich telefonisch nicht mehr erreichbar. Und das sagt, denke ich, schon alles. Also wie beleidigt, wie persönlich kann man sowas nehmen? Ja. Und das ist leider symptomatisch für Führungspersonen in manchen Hilfsorganisationen. Das ist wirklich,
Eine Sache, die mir mal noch passiert ist mit einer vorgesetzten Person, ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber auf jeden Fall hatten wir eine Person, eine Patientin mit Schenkelhalsbruch. Ich habe vorgeschlagen, die Vakuummatratze zu holen und mit einem und umzulagern und so weiter, habe das eben gemacht. Der Kollege war sowieso schon sehr genervt von dem ganzen Situation, weil es nachts war auch noch und der sowieso immer ein bisschen cholerisch wird, was das angeht. Ui. Und als ich dann mir recht gut Zeit gelassen hatte, weil er musste ja noch Werte messen und so weiter, habe ich gesehen, okay, C3 ist schon wieder aus. Mensch, war der war ja richtig schnell. Bin hochgegangen, habe die Vakuummatratze vors Bett gelegt. Wollte dann auch mit dem Tragetuch beziehungsweise die Patientin runterkriegen. Die hatte keine Schmerzen zum Glück. Wir haben uns entschlossen, mit dem Sohn und so weiter das Ganze gut zu handeln. Als ich dann die Vakuummatratze hinlegte und mit der Patientin redet, was jetzt los ist, hat er mich einfach nur gepackt hinten am Kragen und zog mich einfach mit einem riesen Ruck weg von der Jacke und meinte so, willst du nicht erstmal die Werte messen? Ich so, krass. Ich war geschockt. Das war auch so noch meine Anfangszeit im Rettungsdienst und wusste einfach nicht, wie ich reagieren sollte darauf. Ne? Alles war still, auch der Sohn, der wusste nicht mehr, was er da sagen sollte. Das Einzige, was er nur noch sagen konnte, nachdem wir die Patientin irgendwann nach dieser ganzen Eskapade runtergebracht hatten, war so, also ihr Kollege, der wird nicht mehr lange hier im Rettungsdienst arbeiten, oder? Also das ist nicht so sein Traumberuf. dabei war es ja ein kompletter indizierter Notfalleinsatz und er war einfach nur wieder irgendwie genervt, weil es nachts war. No, also das habe ich nicht verstanden und er meinte halt nachher nur so, ich wäre zu vorschnell gewesen und soll mal eine ruhige Kugel schieben. Ja.
Das ist aber wieder dieses Kompetenzgerangel at its best auch unter den Rettungsdienstlern. Das darf man nicht vergessen, da muss auch der ein oder andere Notfallsanitäter aufpassen, dass er nicht irgendwie einen Höhenflug kriegt, weil das merkt man schon an der einen oder anderen Stelle, dass es da sich Reibereien auftun. Ich sage ja immer, wie soll man auch als Team funktionieren, wenn man eigentlich gar kein Team ist? Also Team ist ja irgendwie, man kennt sich gut, man versteht sich gut oder man hat halt einfach krasse strukturierte Abläufe und weiß halt einfach, okay, das kriegt man irgendwie hin. Aber man wird ja noch nicht mal zusammen ausgebildet. Also die Piloten, die werden ja sogar zusammen ausgebildet auf die gleichen Dinge, wenn man jetzt wieder den Vergleich zieht, aber das ist ja, der RS wird irgendwie ganz anders ausgebildet, der Notsam wird ganz anders ausgebildet, sogar der Notsam begegnet einem RS ja nur im Wachpraktikum. Der lernt ja nie den RS kennen. Und insofern schwierig.
Auf jeden Fall. Also der Sohn hatte übrigens recht, der Kollege arbeitet nicht mehr im Rettungsdienst. Also gar nicht mehr.
Ist jetzt in der IT-Abteilung.
Ja, genau. Da ist er jetzt. Du weißt ganz genau, wie es geht.
Wusste ich direkt.
Ja, das ist so. Aber ja, ich glaube, es tut ihm auch ganz gut, da jetzt ein bisschen eine ruhige Kugel zu schieben. Ja, war auf jeden Fall auch mein Bruch, also wo ich dann auch gesagt hatte, also mit dem möchte ich jetzt nicht mehr gern zusammenarbeiten nach der ganzen Sache. Und ich wusste auch, was meine Kollegen dann so meinten, die mich schon etwas vorgewarnt hatten vor der ganzen Situation.
Unfassbar. Aber sowas so unangenehm, wenn man sich vor dem Patienten nicht versteht.
Mag ich gar nicht.
Oder wenn du halt auch so dastehst und der Maske angeschrien hat.
Ja,
Ja.
Wenn du so sagst, so, es tut uns wirklich leid, dass der Kollege gerade so ist. Das meinen, wir sind nicht so und sie hatten schon recht.
Wir sind nicht
so. Wir sind nicht alle so. Bitte nicht. Ja. Also wir können uns ja nur im Namen aller entschuldigen, die jetzt mit dem Rettungsdienst hier immer etwas schlechte, also gerade das mit dem Kopf gegen der Tür, das bleibt mir jetzt echt drin. Ne? Das kann ich nicht verstehen, warum das so ist. Genauso schreibt sie übrigens auch, dass sie nochmal einen Krampfanfall hatte und da hat der Kollege wohl zu ihr gesagt, dass sie selbst schuld sei, wenn sie ihre Tabletten nicht richtig einnimmt. Dabei war ihr Spiegel nachher im Blutbild für die ganzen Medikamente vollkommen in Ordnung. Und also so eine Sachen sollen natürlich nicht vorkommen, wenn da ein Kollege so reagiert. Ja, die sollen eigentlich den Frust woanders lassen. So, deswegen, ja.
Wenn am Vorgesetzten.
Ja, am Vorgesetzten zum Beispiel, ja genau. Ja, ja, da waren noch ganz viele, auch teilweise riesige E-Mails, ja, die beantworten wir wahrscheinlich nochmal so ein bisschen, weil hier sind auch einige Fragen direkt an uns drin. Da gucken wir mal, ob wir noch uns noch ein bisschen durchkämpfen. Vielen Dank auf jeden Fall für die, die was geschickt haben und vielleicht vertagen wir auch den einen oder anderen mal auf eine andere Folge. Ja, weil da ist einiges angekommen, also krass, vielen Dank auf jeden Fall für das ganze Geschreibe.
Ja. Gerne.
Ja, so. Wir hören uns danach in Folge 106 wieder. Diese Woche kriegt ihr dann ja noch das YouTube-Video Mein Kinzig-Kreis und so ich hört auch Redmobil noch.
Sofern man schnell ist.
Ja, ich bin mal gespannt, wann die das freigeben. Also an uns liegt es jetzt nicht mehr, wir sind jetzt raus.
Genau.
So noch hochgeladen werden dann und freigeben werden. Ja.
Richtig.
Gut.
Yes.
Es war mir wieder ein Vergnügen, mein Lieber. Und wir hören und sehen uns dann am nächsten Sonntag.
Nächste Woche. Wahrscheinlich. Oh. Genau, denkt dran, noch für uns abzustimmen und den Podcast wieder zu teilen, wie ihr das immer fleißig tut. Und dann sehen wir uns ja vielleicht auch schon in Dortmund, das ist ja nicht mehr einen Monat hin, sogar nur noch 2 Wochen, dann sehen wir uns ja schon in Dortmund. Insofern, bis dann.
Und schöne Pfingsten.
Bei der 112 Rescue. Und schöne Pfingsten. Tschüss, tschüss.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Gegen die RTW-Tür, mit dem Kopf gegen die RTW-Tür. Das verstehe ich nicht.